Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Fluch wird Segen. Wir haben heute diese Fortsetzung in dieser Predigtreihe zu dieser Geschichte der Wanderung von den Israeliten von der ägyptischen Sklaverei in das Land Kanaan. Und einfach um sich abzudaten, nochmals hineinzuhören, wo wir gerade stehen. Die Israeliten, sie haben das Land Ägypten verlassen, waren unterwegs zu diesem Land Kanaan und haben dann im entscheidenden Moment Gottes Misstrauen ausgesprochen und haben gesagt, nein, wir vertrauen nicht darauf, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns in das Land bringst. Was zur Folge hat, 40 Jahre in der Wüste zu sein, bis eine neue Generation herangewachsen ist. Und dann sind sie aufgebrochen und wollten zunächst den Weg hier durchgehen, durch das Land der Edomiter. Sie haben das verweigert und deshalb mussten sie einen langen Umweg machen, hier ganz in den Süden zu gehen und an der Ostgrenze von diesem Land Edom und auch von Moab entlang Richtung Kanaan zu gehen. Sie haben dann versucht, durch Länder zu ziehen und die Könige haben verhindern wollen, dass sie durch das Land kommen. So zum Beispiel hier der Amoriter König Sihon. Er wurde besiegt von den Israeliten. Sie sind dann weitergezogen Richtung Norden. Der Amoriter König Og, der sich mit einer massiven Streitmacht entgegengestellt hat und Gott den Israeliten diesen Sieg gegeben hat. Und diese Siege, sie haben sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet unter den Nachbarvölkern, auch bei den Kanaanäern. Und später begegnet uns in dem Land Kanaan von den dort ansässigen Menschen, dass sie immer wieder sagen, wir haben Angst vor diesem Volk und noch mehr vor dem Gott dieses Volkes, der diesem Volk diesen Sieg gegeben hat. Und jetzt stehen sie an der Grenze nördlich von Moab und sie wollen jetzt in dieses Land hineingehen, in das Land Kanaan. Sie haben ganz bewusst von Gott ja verboten bekommen, Moab bleibt unangetastet. Das haben die Moabiter nicht glauben wollen. Und deshalb haben sie versucht, irgendwo die Israeliten zu vertreiben. So einen Nachbarn möchtest du nicht haben. Und deshalb haben sie versucht, jetzt alles zu tun, um diese Israeliten zu vertreiben. Und dabei begegnen uns einige Dinge, die bis heute für unseren Glauben von Bedeutung sind. Und das Erste, was wir lesen, ist, was Gott tut, gefällt nicht allen. Die Israeliten, sie haben Gott gedankt für das, was er getan hat. Die Moabiter, sie haben darüber geklagt. Sie wollten gar nicht, dass Gott so für sein Volk handelt. Sie haben Angst und Schrecken gehabt. Und dann lesen wir in 4. Mose 22. Und diese ganze Begebenheit, von der wir heute reden, sind 4. Mose 22 bis 24. Ich werde nur auswahlweise die Texte lesen, auch von der Einladung her, sich gleich selbst die Bibel in die Hand zu nehmen und dann nochmals nachzulesen. Und dann lesen wir dort, die Israeliten brachen auf und lagerten in den Steppen von Moab. Das war am Ostufer des Jordans gegenüber von Jericho. Balak, der Sohn der Zippor, hatte alles gesehen, was die Israeliten den Amoritern angetan hatten. Er war zu dieser Zeit König von Moab. Die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk Israel, weil es so groß war. Die Moabiter verabscheuten die Israeliten und sagten zu den Ältesten der Midianiter, dieser Haufen wird alles um uns herum fressen, so wie ein Ochse die Weide kahl frisst. Schönes Bild, ja? Was sagen sie, wenn Gott dieses Volk weiter so begleitet und segnet, dann werden wir immer den Kürzeren ziehen. Das, was Gott tut, ist für uns unerträglich eine Zumutung. Und deswegen der Versuch, wir müssen irgendwo jetzt etwas tun, was diese Macht einschränkt. Und deshalb nehmen sie den Kampf auf. Und es war nicht nur der Kampf gegen die Israeliten, sondern von dem damaligen Bewusstsein. Die Völker, sie standen immer unter der Fürsorge ihrer Götter, war es auch der Kampf gegen den Gott der Israeliten. Und von dem haben sie gewusst, sie sprechen danach von Jahwe, von dem Gott Israels. Und sie sagen, diesen Gott wollen wir ganz bewusst irgendwo einschränken und wir greifen damit zu allen Mitteln, weil wir nicht wollen, dass Gott sein Handeln immer weiter so fortsetzen kann und das Volk immer mehr beschenkt wird von diesem Gott. Was Gott tut, gefällt nicht allen. Ist ja bis heute so geblieben. Was Gott tut, gefällt nicht allen. Da hören wir von Menschen, die in der arabischen Welt von Jesus angesprochen werden, zum Glauben kommen. Von Menschen, die in totalitären Systemen wie in Nordkorea und anderen Ländern von Jesus angesprochen werden, zum Glauben kommen. Und wir danken Gott hier dafür, dass das passiert. Und die Christen dort werden verfolgt. Warum? Weil das, was Gott tut, den Menschen nicht gefällt. Sie nicht bereit sind, ihre Macht zu teilen. Nicht bereit sind, anzuerkennen, dass da noch eine andere Autorität ist. Und genau das passiert bei den Moabitern. Sie sind nicht bereit, ihre Autorität zu teilen. Sie wollen nicht sich einschränken lassen, auch nur gefährden lassen durch diesen Gott der Israeliten. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder darauf einstellen, wenn Jesus handelt, dann wird es immer auch Widerstand hervorbringen. Und wenn Jesus sagt, ich möchte meine Herrschaft im Leben von einem Menschen gestalten, dann kann es durchaus heißen, dass dann dieser Widerstand kommt durch Kritik, durch Ablehnung, aber auch der Widerstand aus einem selbst. Wo man merkt, so gut ist es ja oft gar nicht, was mich einschränkt. Bei den Israeliten ein deutliches Signal, was Gott tut, das gefällt nicht allen. Und dann kommt das Zweite, was deutlich wird. Und dann sind sie umkämpfter, als sie eigentlich denken. Die Moabiter, sie nehmen den Kampf auf. Und das Spannende ist jetzt in dieser Begebenheit, dass sie nicht wie alle anderen Völker mit einer Armee bewaffnet sich den Israeliten in den Weg stellen oder sie angreifen, wie es zuvor war, sondern dass sie einen geistlichen Kampf aufnehmen. Da sie sagen, wir wollen dieses Volk auf der Ebene ihres Gottes angreifen. Und da passiert etwas, was erstmal an den Israeliten spurlos vorbeigegangen ist. Und wir lesen weiter in diesem Text, dass dieser König Balak diesen midianitischen verbündeten König sagt, sie haben sich ganz in meiner Nähe niedergelassen. Bitte komm her, dieses Volk für mich. Denn es ist stärker als meins. Vielleicht kann ich es dann besiegen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, was du segnest, das ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht. So schicken sie zu diesem Midianiter Bileam, dass er dieses Volk verfluchen soll. 2, 3 Sätze zu Bileam. Bileam, er stammt aus der Region Euphrat, hier im Norden, etwas südlich von Karkemisch. Der Weg von Moab nach Karkemisch waren über 400 Kilometer. Das heißt, wenn wir jetzt dann lesen, die Boten sind unterwegs gewesen, die sind wenigstens 20 Tage unterwegs gewesen. Das zeigt auch, dass es nicht immer alles Schlag auf Schlag ging, sondern die Israeliten oft auch lange Zeiten erstmal gelagert haben. Und diese längere Zeit, in der sich dieses Handeln abspielt, war eine Zeit, in der den Israeliten nicht bewusst war, was da passiert. Bileam, er war berühmt. Berühmt als Wahrsager, als Seher, eigentlich können wir auch sagen als Zauberer, als Spiritist, der mit okkulten Mächten umgeht. Und es ist interessant, dass um 700 eine Inschrift angefertigt wurde, die immer noch zurückgreift auf die Jahrhunderte vorher auf Bileam, die namentlich erwähnt, als einen, der mit den bösen Mächten im Spiel stand und große Macht hatte und die Botschaften und die Handlungen der Götter ausführen konnte. Diese Inschrift wurde gefunden in Jordanien auf der ostjordanischen Seite und ist diesem Bileam sehr deutlich zuzuordnen. Das heißt, es war ein berühmter Mann, einer, der aber nicht als Bote Gottes unterwegs war, als Prophet Gottes, sondern der die Fähigkeit hatte, mit dem Bösen, mit der Macht von Dämonen und Geistern zu agieren und sich diese Macht nutzbar zu machen. Oder soll man vielleicht sagen, der eher ein Werkzeug war, das das Böse ihn nutzbar gemacht hat, um anderen zu schaden? Und es ist eine Welt, in der wir vielleicht sagen, Mensch, das ist doch alles irgendwie komisch und mit Teufel und dem Ganzen. das ist doch alles irgendwo vielleicht nur noch so ein bisschen Geschichte, Märchen. Wisst ihr, doch, ich glaube an die Realität des Bösen. Ich glaube, dass es einen Teufel gibt. Und wenn ich in die Welt hineinschaue und oft dieses unerträglich Böse sehe, dann sage ich, da habe ich die stärkste Begründung dafür, dass da ein Widersacher Gottes seine Finger im Spiel hat, der das Werk Gottes zerstören will und Menschen schaden und kaputt machen will. Und dieser Bileam, er war Werkzeug von dieser Macht des Bösen und hat sich ihm zur Verfügung gestellt. Und er war derjenige, der jetzt in dieses Kampffeld hineingezogen wird, um gegen Israel zu kämpfen. Die Israeliten haben davon gar nichts mitbekommen. Das war alles außer ihrer Sichtweite. Umkämpfter, als sie dachten. Und ich glaube für uns nochmals, auch dieser Brückenschlag, ich glaube, dass wir genauso in diesem geistlichen Kampffeld stehen. Und es ist erstaunlich, dass in der Bibel im Neuen Testament an verschiedenen Stellen davon die Rede ist. Da sagt Jesus Petrus, der Teufel, er hat danach verlangt, dass er dich sieden kann wie den Weizen. Also er will dich durch die Mangel nehmen. Er will dich kaputt machen. Da sagt er, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und was sagt Petrus? Ach Jesus, was du redest. Ich kann mich doch auf mich verlassen. Und Jesus, der ihn damit zeigt, Petrus, dein Glaube ist angefochten, als du denkst, umkämpfter, als du denkst. Paulus, der den Christen in Ephesus schreibt, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern wir kämpfen gegen die unsichtbaren Mächte, die uns in unserem Glauben kaputt machen wollen. Petrus, der dieses Bild aufnimmt, ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen, wen er kann, Glauben kaputt zu machen, Werk Gottes kaputt zu machen. Und ich glaube, vieles von dem, was passiert, ist wie bei den Israeliten, dass wir das gar nicht sehen. Was uns aber den Blick und das Bewusstsein schärfen lassen soll. Doch, wir sind umkämpft. Und vieles, was passiert, soll uns in unserem Glauben beeinträchtigen, zu schaden oder soll auch Menschen vom Glauben fernhalten. Wie geht es dann mit Bileam weiter? Er wurde gerufen, damit er diesen Kampf aufnimmt gegen den Gott Israels. Und jetzt möchte ich nur skizzieren die nächsten Dinge, eben auch mit dem, vielleicht habt ihr Lust, dann heute Nachmittag oder irgendwann die nächsten Tage mal zu lesen. Die Boten von Balak, von dem Moabiterkönig und vor den Midianitern, die sich miteinander gegen Israel gestellt haben. Sie kommen zu Bileam, sie bitten ihn mitzugehen und Gott und den Israeliten zu verfluchen. Und das war für Bileam ganz klar, dann bekomme ich es auch mit ihrem Gott zu tun. Und dann sagt er, lasst mich erst diesen Gott befragen. Ihm war bewusst, da gibt es einen Kampf. Und dann sagt Gott erstaunlicherweise durch irgendeine Vision und was in der Nacht, Bileam, nein. Dieses Volk ist von mir gesegnet und du hast kein Recht mitzugehen. Und Bileam sagt den Boten, nein, ich gehe nicht mit. Dieser Gott hat mir deutlich gemacht, dass ich ihm nicht gewachsen bin. Ich gehe nicht mit. Die Boten kommen zurück zu Balak. Der war natürlich nicht begeistert. Und er schickt eine andere Delegation, hochrangig besetzt, mit einem großen Versprechen. Komm, verfluch dieses Volk und du wirst fürstlich geehrt werden. Also das heißt, du bekommst Kohle ohne Ende. Und du bekommst Ansehen ohne Ende. Und wisst ihr, wenn es um Ehre und um Besitz geht, dann werden Menschen käuflich. Genau dieser Bileam. Der weiß, Gott hat deutlich gesagt, nein. Und als die Boten kommen, dann sagt Bileam, naja, schauen wir mal. Ich frage vielleicht doch nochmal nach bei diesem Gott. Lass mich nochmals fragen. Wisst ihr, das ist wie ein Kind, was fünfmal gesagt bekommen hat, das gibt's nicht. Und dann wird immer nochmal gefragt, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und wenn Mama nicht sagt, dann sagt Papa. Und diese Haltung, ja, Bileam, der sagt, ich frage nochmal. Und das Erstaunliche ist, Gott, er wird zornig darüber. Und er sagt, dann geh mit. Jetzt nicht, ich sende dich. Ich dulde es, geh mit. Aber du hast mich nicht auf deiner Seite. Und er bedroht Bileam und sagt, aber wehe, du sagst etwas, was nicht ich will. Und auf dem Weg mit den Boten Richtung Moab, da kommt es für ihn zu einer lebensgefährlichen Situation, wo er einem Boten Gottes begegnet und Gott durch den Esel Bileams zu ihm spricht. Ein Werkzeug, was für diese Wahrsager damals ein deutliches Mittel war, um mit den Geistern auch sich zu verständigen. Ein auffälliges Verhalten von Tieren wurde oft gedeutet in Mesopotamien, in Babylon und Assur als ein Reden der Götter. Und Gott dem Bileam dann nochmals einschärft, wenn du mitgehst und du machst etwas, was ich nicht will, kostet es dich das Leben. Bileam, er hätte umkehren können. Er sagt Gott, ich könnte ja umkehren. Und im Hintergrund steht immer aber. Macht und Anerkennung und Kohle. Und dann geht er mit, Balak empfängt Bileam. Er freut sich, dass er endlich da ist. Er sagt, du bist der Mann, auf den ich gewartet habe. Du hast die Macht. Du kannst Flüche aussprechen, die Völker schwächen und vielleicht kann ich dann die Israeliten vertreiben. Ja, und dieses Böse wird im Volk so eine Kraft haben, dass dieses Volk darunter leiden wird. Und Bileam sagt, ich bin nicht käuflich. Ich kann nur sagen, was Gott mir sagt. Und das sagt er nicht aus Ehrfurcht vor diesem Gott, aus Glauben, sondern das sagt er, weil er diese tiefe Begegnung mit Gott erlebt hat und wusste, dieser Gott ist unbedingt ernst zu nehmen und ich spiele mit dem Feuer, mit diesem Gott. Und dann wird beschrieben, wie es am nächsten Tag, nachdem sie ihn festlich empfangen hatten, auf einem Hügel mit einem Baalsheiligtum zu einer magischen Handlung kommt, magischer Ritus, der sich auch in Schriften der Babylonier, der Assyrer wiederfindet, Opfer gebracht werden. Und dann sagt Bileam, und jetzt möchte ich schauen, ob Gott vielleicht zu mir redet. Da ist so diese Rede, vielleicht gibt es ein Orakel, vielleicht gibt es ein Zeichen, dass ich verstehe, was Gott sagt. Und dann kommt es zu diesem Showdown, bei dem wir das Thema genommen haben, es kommt zum Segen statt zum Fluch. Bileam, er erlebt, wie Gott ihn anspricht. Und Bileam bestätigt jetzt diese erfahrbare Segnung, die Gott auf das Volk gelegt hat. Und dann kommt er nach dem ersten Mal, dass er jetzt Gott befragt hat, und er bringt den Israeliten diese Nachricht, Kapitel 23, da sagt er Balak, warum soll ich dieses Volk verdammen, das nicht von Gott verdammt worden ist? Und warum soll ich es verfluchen, da es nicht vom Herrn verflucht worden ist? Vom Gipfel der Felsen aus sehe ich es, von den Hügeln herunter betrachte ich Israel. Sie wohnen als Volk für sich allein und mischen sich nicht mit den anderen. Wer kann die Nachkommen Jakobs zählen? Wer zählt die Staubkörner Israels? Könnte ich doch sterben, Recht schaffen wie Menschen, wie bei ihnen soll mein Ende in Frieden sein? Wisst ihr, was er hier sagt? Er sagt, dieses Volk Israel wird für die Zukunft bestehen bleiben. Es wird sich nicht vermischen mit anderen, es wird sich nicht auflösen. Diesem Volk gehört die Zukunft, weil Gott ihm diese Zukunft gibt. Balak, du musst mit diesem Volk in Zukunft rechnen, weil Gott ihm Zukunft gibt. Und dieses Volk wird mächtiger werden. Warum? Weil Gott es mächtiger macht. Weil Gott der ist, der es wachsen lässt und es versprochen hat. Dieses Volk steht unter dem Segen Gottes, unter der Zuwendung Gottes. Und das bedeutet Schutz für dieses Volk und das bedeutet Zukunft für dieses Volk. Können wir uns vorstellen, dass Balak nicht unbedingt in die Hände geklatscht hat? Und dann wird uns beschrieben, wie er sagt, gehen wir an den zweiten Ort. Manchmal hat man ja gedacht, dass Götter ortsgebunden waren. Vielleicht an einem zweiten Ort mehr Erfolg. Und dort wieder dieser magische Ritus und wieder die Befragung der Götter. Und Bileam, er nimmt jetzt ganz bewusst nochmals einen zweiten Anlauf und wir wissen nicht, was da in ihm vorgegangen ist mit seiner Geschichte. Vorher hat Gott gesagt, du sollst nur sagen, was ich will. Er hat gemerkt, ich muss diesen Gott ernst nehmen. Dieses Volk ist von mir gesegnet. Und er lässt sich immer noch darauf ein, zu sagen, na, probieren wir es, vielleicht ändert sich's doch nochmal. Er fängt an, mit diesem Gott zu spielen. Er fängt an, sich immer wieder darauf einzulassen, vielleicht nochmals einen Weg. Und dann heißt es, dann wird beschrieben, dass Bileam nochmals Gott befragt. Und Gott, er antwortet ihm dann. Und er kommt jetzt zurück zu Balak. Und ich lese den Text im Zusammenhang. Da heißt es, da kam der Geist Gottes über Bileam. Und so begann Bileam zu reden. Das ist ein Ausspruch von Bileam, den Sohn des Beor, dem Mann, dessen Augen offen sind. Es spricht einer, der Gottes Worte hört. Er sieht eine Vision des Allmächtigen und stürzt mit offenen Augen zu Boden. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und wie schön sind, ich glaube, ich lese gerade das Falsche, Entschuldigung. Genau, das war nämlich die dritte Vision schon. Die zweite Vision, da sagt er, Gott ist kein Mann, also wird er nicht lügen. Gott ist kein Mensch, daher bereut er auch nichts. Hat er ja etwas gesagt und es dann nicht getan? Hat er je was versprochen und es nicht gehalten? Gott gab mir den Auftrag, einen Segen zu sprechen. Wenn er mich segnen lässt, kann ich nicht verfluchen. Über Jakobs Volk sieht man kein Unheil kommen. Man entdeckt kein Unglück in Israel. Der Herr, der Gott ist mit diesem Volk. Er ist ihr König. Sie jubeln ihm zu. Aus Ägypten hat ihr Gott sie geführt. Er kämpft für sie, stark wie ein Stier. Ja, es gibt keine Zauberei mehr in Jakobs Volk und keine Wahrsagerei mehr in Israel. Jetzt sagt man zu Jakob und Israel, welch große Dinge hat Gott getan. Sieh, das Volk erhebt sich wie ein Löwe. Es steht auf wie der König der Tiere. Es legt sich nicht hin, bis es Beute frisst und das Blut vom Erschlagenen trinkt. Was macht Gott deutlich? Er sagt, Bileam, du sollst es nochmals aussprechen und bestätigen. Dieses Volk ist gesegnet, es steht unter den Wohltaten Gottes. Gott sorgt für sie und es beschenkt es. Und er wird dieses Volk mächtig machen. Er wird dieses Volk mit seiner Herrschaft beschenken. Und die zentrale Aussage, dieser Gott ist mit diesem Volk. Und wenn du es mit diesem Volk zu tun hast, hast du es immer mit diesem Gott zu tun. Und Balak, er gibt nicht auf. Und Bileam lässt sich immer noch mitziehen und mitgebrauchen. Und dann heißt es, dass er nochmals geht auf einem anderen Ort und nochmals nach dieser magischen Handlung versucht, jetzt eine Botschaft Gottes zu haben. Und jetzt ändert sich was, dass Bileam nicht mehr Gott befragen muss, sondern dass er sich umdreht, sich dem Volk zuwendet, Israel sieht und dann diesen Text, den ich vorhin schon angefangen habe zu lesen, wo er sagt, das ist ein Ausspruch von Bileam. Es spricht einer, der Gottes Worte hört, er sieht eine Vision des Allmächtigen, er stürzt mit offenen Augen zu Boden. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und wie schön deine Wohnung, Israel. Wie Wäldchen aus Palmen liegen sie da, wie Gärten an einem Bach. Wie Aloe-Pflanzen hat der Herr sie gesetzt, wie Zedern am Wasser. Wasser fließt aus Israels Eimern, die Saat hat Wasser genug. Israels König wird Agag besiegen, sein Königreich wird stolz und groß sein. Agag, ein König, der damals als der mächtigste Mann galt in dem Orient. Aus Ägypten hat ihr Gott die Israeliten geführt. Er kämpft für sie, stark wie ein Stier. Sie selbst verschlingen Völker und Feinde. Sie brechen ihnen die Knochen, erschießen sie mit Pfeilen. Sie kauern sich hin und liegen wie Löwen. Wer wagt es, den König der Tiere zu wecken? Wer dich segnet, Israel, ist gesegnet. Und wer dich verflucht, ist selbst verflucht. Balak, er muss von diesem Bileam hören. Bileam, dieses Volk ist gesegnet. Und dieses Volk wird den Segen Gottes erleben und für die ganze Zukunft wird dort die Herrschaft Gottes sichtbar werden. Ich kann nicht fluchen. Und ich kann dieses Volk auch nicht unter das Nein Gottes stellen, sondern dieser Gott ist der Gott, dem die Zukunft gehört und er wird es hineinführen. Wisst ihr, was sich dort auf dem Berg ereignet hat? Das ist etwas, was die Israeliten nicht mitbekommen haben. Sie haben erleben müssen, ja, wir sind umkämpft, aber wie sehr haben sie gar nicht gemerkt. Und über ihnen ist der Schutz Gottes gebreitet worden, dass Gott Grenzen gesetzt hat. Und über ihnen hat Gott gehandelt, dass diese böse Absicht, das Volk zu fluchen, zum Segen wurde. Und er hat hineingegriffen in dieses Geschehen und hat es nach seinem Willen gestaltet. Für diese ganze Begebenheit. Die Israeliten haben erst im Nachhinein erfahren, was da abgespielt hat. Ich habe für mich so gedacht, ich glaube, wir bekommen oft nicht mit, was um uns herum ist und was Gott verhindert. Ich glaube, dass es viele Situationen gibt, da werden wir vielleicht irgendwann im Nachhinein oder vielleicht auch erst im Himmel merken, wie Gott seine Hand schützend über uns gehalten hat und das Böse abgewandt hat. Und es gibt vielleicht Dinge, wo wir sagen, da begegnet uns das Böse. Und es hat uns angegriffen und hat uns belastet und hat etwas zerstört. Und da begegnet der Gott, der sagt, und ich kann Fluch in Segen wandeln. Und ich kann dem immer noch etwas geben, wo meine Zuwendung in deinem Leben für die Zukunft wichtig wird. Oder wie es Josef gesagt hat, der so viel Schweres erlebt hat in seinem Leben mit seinen Brüdern, verkauft und alles kaputt, der dem Bösen begegnet ist. Er sagt, ihr habt es böse gemeint. Und Gott hat das Gute daraus gemacht. Diese Geschichte von Bileam, diese Begebenheit, sie zeigt uns, dass Gott selbst der ist, der seine Kinder, sein Volk schützt, seine Nachfolger schützt. Und er über sie wacht und er das Böse abwendet, begrenzt oder selbst mitten im Bösen noch Segen wirken kann. Das ist eine Botschaft für uns, die wir sehr bewusst hören sollen und hören dürfen. Und eine zweite Botschaft ist genauso wichtig. Ich habe es vorhin angedeutet. Kapitel 25 wird dann beschrieben, wie das Volk von den Moabitern zum Götzendienst verführt worden ist. Bileam ihnen den Rat gegeben hat, den Moabitern. Fluchen kann ich nicht, verführen könnt ihr sie. Und die Israeliten sich aus der Herrschaft Gottes entfernt haben, diesen Götzenfeier mitgefeiert haben mit den Moabitern, dort diese kultische Prostitution betrieben haben, gehurt haben. Und dann heißt es, dass Gottes Zorn entbrannt ist und er hat das Volk schwer geschlagen. Gott verhindert das Böse, aber in Anfechtung haben wir selber in seiner Nähe bleiben zu müssen. Ihm die Treue zu halten, seine Nähe zu suchen, seine Herrschaft, mit der er über uns wacht. Bileam war noch nicht am Ende. Als Balak das gehört hat, hat er versucht, ihn wegzutreiben. Ohne Geld, ohne Ehre. Und dann hat Bileam gesagt, ich sag dir noch eines. Eines, was passieren wird. Und dann sagt er, ich sehe einen, der noch kommt. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern leuchtet in Jakob auf. Ein Herrscher erhebt sich in Israel. Er zerschmettert die Schläfen der Moabiter und die Schädel der Hohlköpfe. Edom nimmt er in Besitz und Seir wird sein Feind. Israel wird stark werden. Es wird einer herrschen, der aus Jakob kommt. Er vernichtet alle, die sich aus den Städten retten. Da spricht er von Jesus. Der Stern aus Jakob, der aufgehen wird. In Offenbarung nimmt Jesus dasselbe für sich als Zeichen. Der kommen wird in der Ferne und der seine Herrschaft aufrichten wird. Und jetzt wird Bileam zu einem, der die Zukunft Gottes ankündigt und sagt, dieser Segen Gottes heißt, dass Gott die Zukunft gehört und dieses Volk die Zukunft Gottes erleben wird. Und wir diesen Segen von Jesus erlebt haben, als der, der gekommen ist, als der, dessen Stern aufgegangen ist und der, dem wir begegnen dürfen, so ganz persönlich, jetzt im Abendmahl, das wir feiern, dort, wo uns seine Segnung geschenkt wird. Und diese Segnung heißt, dass er sagt, ich bin der Herr, der dein Leben tragen will. Und ich bin der Herr, der dein Leben gestalten will. Und ich bin der Herr, der dein Leben segnen will. Und Segen heißt, diese ganz persönliche Zuwendung Gottes zu erleben. Dass er sagt, ich bin da. Ich bin in deiner Mitte. Ich bin in deinem Leben gegenwärtig. Und ich bin derjenige, der sich dir schenkt. Und der dein Leben prägen wird durch diese Gegenwart, durch dieses Dasein für dich. und ich bin der, der dich immer wieder ganz bewusst in den Raum seiner Nähe und Herrschaft hineinnehmen will. Und im Abendmahl dürfen wir es ganz fassbar erleben, dass Gott sagt, du, ich bin doch da. Ich möchte meine Hand auf dein Leben legen und ich möchte in deinem Leben gegenwärtig sein. Verbinde dich doch mit mir. Nimm meine Einladung ein. Und komm mir wieder ganz neu nah, weil ich dir nahe komme. Und das, was vielleicht trennt, was sich auf Distanz eingeschlichen hat, das soll ausgeräumt werden und dir wieder ganz neu begegnen. Ich lade euch ein, dass wir einen kurzen Moment der Stille haben, wo jeder in der Stille jetzt beten kann, mit Jesus reden kann. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern.